Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So auch viele Mutti. Ein dicker Kuss.
Den gibt es ja sonst bei uns erst am Ende der Sendung, aber heute zur Feier des Tages gibt es ihn schon mal zum Anfang von Louis van Gaal und uns bei Stand jetzt, denn es ist Montag, der 8. März, wir haben Weltfrauentag und den feiern wir natürlich heute ab 7.07 Uhr bei Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen. Und nicht nur die Frauen dieser Welt haben heute zu feiern oder werden heute völlig zu Recht gefeiert, nein, Malte und ich, wir haben auch ein bisschen was zu feiern. Malte, heute 200. Sendung, Stand jetzt.
Ja, tatsächlich, zum 200. Mal beglücken wir euch nun schon. Und es scheint euch ja auch halbwegs zu gefallen, sonst wären wir ja nicht mehr auf Sendung. Und es gefällt offenbar auch den großen Stars der Sportszene. Die haben uns nämlich per WhatsApp Sprachnachrichten geschickt. Mit Glückwünschen könnt ihr übrigens auch an die 0331 298 5028. Könnt uns auch gerne auch andere Sachen schicken, was immer ihr auf dem Herzen habt. Wir fragen ja auch gerne mal nach eurer Meinung. Da dürft ihr euch dann gerne auch unter der 0331 298 5028 beteiligen. Und Pep Guardiola hat das auch gemacht. Nämlich der Trainer von Manchester City hat es gleich nach dem Derby gegen United gestern gemacht und uns das hier übermittelt.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Danke, Pep. Auch wenn es gar kein richtiger Geburtstag ist, den feiern wir am 15. Mai, aber dann kannst du dann bitte gerne nochmal eine Sprachnachricht schicken, vielleicht ja dann zur 200. Folge nochmal nachträglich gratulieren. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem genauso wie über die kleine Laudation, die uns Christian Streich auf uns gehalten hat.
Nicht alles funktioniert bei Ihnen, aber es interessiert Sie nicht, ob es funktioniert oder nicht. Das ist die Haltung. Und Mentalität ist oft wichtiger als Qualität. Aber sie haben auch Qualität.
Gott sei Dank, dass er das noch nachgeschoben hat. Danke, Herr Streich, für die warmen Worte.
Ja, aber jetzt mal genug von der Lobhudelei. Jetzt wird gearbeitet. Malte, wir haben für euch natürlich heute auch wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, das Topspiel Bayern gegen Dortmund, das nehmen wir noch mal ein bisschen auseinander in einer kleinen Taktikanalyse.
Ja, nehmen wir, genau. Dann haben wir noch Bundestrainer Mehringer, der bilanziert das Biathlon-Wochenende in Novo Mesto.
Und wir ziehen ein sportliches Fazit der nordischen Ski-WM.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern, den Sportlichen des Tages und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages und zur Feier des Tages mit viel weiblicher Beteiligung.
Und damit legen wir auch gleich los, aber anlässlich des Weltfrauentags hat das letzte Wort der Frauenversteher Lothar Matthäus, der wollte es sich nämlich nicht nehmen lassen, bei uns auch noch mal einen zum Besten zu geben.
Ich möchte keine Frau sein, sonst würde ich immer an meinen Busen spielen.
Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler. Na gut.
Lassen wir mal so stehen.
Ja, bitte.
Analyse.
Blicken wir nochmal zurück auf das Highlight vom 24. Bundesligaspieltag und das war natürlich der 4:2-Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund. Ein Sieg, den viele Zuschauer den Bayern nach 10 Minuten vielleicht nicht mehr zugetraut hätten, denn da lagen sie ja gegen den BVB schon mit 0:2 hinten. Wieso das so war und wie sie das Spiel dann doch noch drehen und so deutlich gewinnen konnten, das hat unser Trainerexperte Oliver Helbig für uns noch einmal rausanalysiert. Olli, 10 Minuten gab Dortmund den Ton an und dann?
Ja, ich sehe es nicht so, dass Dortmund den Bayern in irgendeiner Phase des Spiels überlegen war. Also die Bayern hatten das Spiel schon durchgängig auch unter Kontrolle. Das zeigen auch die Werte. Ich meine, insgesamt Ballbesitz, ich glaube 65% für die Münchner. Eine Passquote von knapp 90%, Dortmund deutlich mehr gelaufen. Bei den Torschüssen war es, glaube ich, ein Verhältnis von 25-4 oder 5 für die Bayern. Also das strahlt schon mal die Dominanz aus. Wenn man sich die beiden Tore für Dortmund nochmal ins Gedächtnis ruft, das 1:0 für die Dortmunder ist einfach gefallen, nachdem ein Ball blind mehr oder weniger ins Zentrum gespielt würde. Da verteidigen die Bayern diesen hohen Ball eigentlich noch und bekommen aber den zweiten Ball nicht geklärt. Und dann ist der Schuss von Haaland abgefälscht, also unhaltbar für Manuel Neuer. Das war nichts schön rauskombiniertes. Das war mehr oder weniger ein Zufallstreffer. Und das 2:0, da haben die Bayern einfach geschlafen in der Abwehr, haben es schlecht verteidigt. Beide Innenverteidiger, Alaba, kann den ersten vertikalen Ball noch verteidigen, aber verpasst es dann schnell genug, sich von der Mittellinie wieder nach hinten zu bewegen und fehlt dann im 16er oder kommt zumindest zu spät. Auch Boateng hat da in der Situation nicht den Mann, sondern den Raum verteidigt und in dem Fall dann eigentlich Alaba verteidigt. Also da hat die Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Die Bayern waren trotzdem auch in dieser Spielphase am Anfang für mich deutlich überlegen, haben es aber schlecht ausgespielt. Also die haben einige Aktionen gehabt, wo sie den Ball dann am eigenen 16er auch gewinnen und verschleppen das Spiel dann so ein bisschen, haben es nicht geschafft, das Umschaltspiel gut durchzudrücken. Dortmund hat mehrfach auch Räume zwischen den Verteidigungslinien sehr, sehr weit aufgelassen, also sehr, sehr hohe Abstände zwischen den Verteidigungslinien zugelassen. Und die Bayern haben es einfach nicht geschafft, das kurz zu bespielen. Da hätte ich mir als Trainer gerne mal so eine kleine Kombination durch diese Räume eben gewünscht. Oft war es dann eben der lange Ball nach vorne, der dann auch wieder verteidigt war. Aber selbst da, wenn es Dortmund verteidigt hat, dann meistens gleich wieder in die Beine der Münchner. Und die Bayern haben es dann einfach nicht gut zu Ende gespielt, nicht gut ausgespielt. Ich glaube, dass die Körpersprache sich definitiv geändert hat nach dem 0-2. Da hat man dann bei den Bayern schon mal gemerkt, dass sie jetzt so ein bisschen an der Ehre angepackt waren. Und das war dann auch wirklich entscheidend für den weiteren Spielverlauf. Da hat man dann wirklich gemerkt, dass die Dortmunder sich so ein bisschen eingeigelt haben oder nicht mehr so viel zugetraut haben. Ich habe eigentlich gedacht nach dem 0-2, dass sie jetzt permanent wirklich auch gute Konter fahren können. Die Münchner müssen kommen und bei Ballgewinnen dann der vertikale Ball nach vorne auf Haaland, Reus. Aber davon kam eigentlich nichts und man auch keinerlei Körpersprache, keinerlei Mut oder man hat nicht gemerkt, dass Dortmund führt. Ja, und im Endeffekt hat sich dann einfach nur noch gerechnet bei den Bayern, dass sie ihre Chancen dann klarer rausgespielt haben, haben besser kombiniert und die Tore sind dann ja auch meistens durch gute Kombinationen gefallen. Also auch der Anschlusstreffer war ja wirklich schön rausgespielt. Da war dann wenig Zufall dabei. Deswegen für mich die Bayern durchaus dominant über die komplette Dauer des Spiels. Haben es halt in den ersten 15 Minuten einfach so ein bisschen verschlafen, das den Dortmund aufzuzwingen. Das 0-2 hat vielleicht so ein bisschen drüber hinweggetäuscht, dass Dortmund über die gesamte Dauer des Spiels insgesamt keine große Gefahr dann am Ende doch für die Bayern dargestellt hat und das Spiel dann relativ deutlich auch für die Münchner wieder ausgegangen ist.
Fußballcoach Oliver Helbig mit seiner Analyse des Topspiels vom Wochenende. Folgt ihm gern auf Instagram unter coach_helbig. Olli, vielen Dank.
Ja, apropos Dortmund, wir müssen ja jetzt ganz schnell noch nachtragen. Der nächste Gegner des BVB im DFB-Pokal ist ausgelost worden. Im Halbfinale geht es gegen Holstein Kiel. Das ist machbar, möchte man sagen. Aber wer weiß, der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze und RB Leipzig wird auf den Sieger der Partie Jan Regensburg gegen Werder Bremen warten müssen.
Stand jetzt aktuell.
Die erste von zwei Biathlon-Wochen in Novo Mesto liegt hinter uns und aus Sicht der deutschen Herren kann sich die Ausbeute durchaus sehen lassen. Der erste Staffelsieg seit 4 Jahren hatte für strahlende Gesichter im DSV-Team gesorgt und dann hat Arne Pfeiffer im Sprint mit einer fehlerfreien Schießleistung ja auch noch Platz 3 holen können. Und bei den Damen, ja, da stürmte Denise Herrmann zum Abschluss gestern in der Verfolgung aufs Podium. Mit nur einem Fehler hatte sie sich von Platz 10 auf Platz 2 verbessern können und Franzi Preuß, die landete auf Platz 5, hatte sogar lange Tuchfühlung zum Stockerl. Nach der verkorksten Staffel mit 10 Nachladern insgesamt und dem schlechtesten Staffelergebnis der Saison, Platz 12, war das natürlich Balsam auf die Seele von Damenbundestrainer Christian Mehringer, der die erste Woche so bilanziert.
Ich glaube, es war halt der persönliche Abschluss. Ja, zum ersten Wochenende hier in Novo Mesto. Natürlich haben wir uns mehr vorgenommen, vor allen Dingen in der Staffel, dass wir da uns die Kristallkugel holen. Ist leider recht holprig losgegangen. Ich glaube, die Leistungen waren nicht optimal. Und insgesamt waren wir nicht zufrieden natürlich mit der Platzierung in der Staffel. Aber das war, glaube ich, wieder so ein Hallo-Wach-Effekt, wo man da mal ein bisschen kritisch ansprechen muss. Und die Mädels dann auch gezeigt haben, dass sie es ganz gut umsetzen haben können. Gestern im Sprint auch mit der Leistung von der Franzi und Denise, die in die Top 10 gelaufen sind, natürlich nur kurzen Rückstand zur Spitze gehabt haben. War gestern relativ eng. Aber ich denke, die Leistungen waren gestern voll in Ordnung, haben alles ganz sauber gearbeitet am Schießstand. Und natürlich mit dem heutigen Abschluss beim Verfolgungswettkampf, wo Denise auf Platz 2 vorgelaufen ist mit einem Schießfehler. Ah, die Franzi, Top 5 bzw. 5. Platz erreicht hat mit 2 Fehler. Schau, das letzte Schießen bzw. die Schlussrunde. Sie hat es versucht, sie war engagiert am letzten Anstieg schon bzw. oben am höchsten Punkt zu attackieren. Ist leider nicht ausgegangen, was ganz schade ist, weil sonst jetzt natürlich noch viel cooler ausgeschaut. Vanessa mit Platz 11, natürlich auch zufriedenstellend. Und somit ist das Resümee von dem Wochenende ja sehr versöhnlicher Abschluss. Und ich glaube, mit dem Selbstvertrauen können wir jetzt auch nochmal in die letzten 2 Wochen gehen, wo wir auch nochmal zeigen werden, beziehungsweise jeder individuell zeigen wird, was er drauf hat, weil es geht ja im Gesamtweltcup nur um was. Franz ist schon vorgerutscht auf Platz 4, Denise ist jetzt Top 10. Ja, dass wir da einfach nochmal zeigen, dass wir doch noch die Saison persönlich abschließen können.
Aufklären müssen wir vielleicht noch, was mit Janina Hettich war. Die ist ja vorzeitig vom Rennen ausgestiegen. Was war da los?
Also Janina hat nicht nur einfach aufgegeben, weil es jetzt vielleicht im Schießen nicht so geklappt hat oder sonst irgendwas gewesen sein sollte, sondern sie hat längere Zeit schon ein bisschen Probleme mit ihrem Bauch, hat öfters mal Bauchschmerzen bzw. Krämpfe. Wir haben auch gestern schon gehabt beim Wettkampf, hat sich gut durchgekämpft, aber heute war es einfach dann so weit, dass sie nicht mehr weiterlaufen hat können und deswegen hat sie das Rennen abgebrochen.
Gute Besserung von dieser Stelle an Janina Hettich und natürlich auch der Hinweis, mehr zum Biathlon bei uns auf meinsportpodcast.de bekommt ihr natürlich bei Talkathlon, dem Biathlon-Podcast. Abonniert ihn am besten mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch wie immer in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn berühmte Sportler sich ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, sich engagieren und andere dann an ihrem Erfolg auch teilhaben lassen, wie zum Beispiel Basketballer Joel Embiid. Der spendet nämlich seine Gage für das All-Star-Game der NBA für Obdachlose. Immerhin $100.000 rund. Für ihn sicher Peanuts, aber damit kann man eine ganze Menge Gutes bewirken. Ich finde es top.
Flop des Tages ist der Profifußball allgemein, zumindest für Schalke-Legende Yves Eigenrauch. Der kann mit dem Business mittlerweile nämlich überhaupt nichts mehr anfangen. Er hat im Sportstudio erzählt, wir haben zu meiner Zeit versucht, Werte wie Ehrlichkeit, wie Natürlichkeit zu vermitteln. Diese Werte würden aber schlicht nicht mehr im Vordergrund stehen und deshalb will er mit dem Sport, den er mal so geliebt hat, auch nicht mehr viel zu tun haben. Und er möchte sich auch nicht, obwohl sie es ja jetzt so brauchen könnten, für Schalke engagieren. Das ist nicht mehr mein Sport, sagt er.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben, aber stellvertretend haben wir uns natürlich ein paar Sportliche herausgesucht und hier sind sie.
Die deutsche immer noch spielende Tischtennislegende Timo Boll wird heute 40 Jahre alt. Boll, der gilt als einer der klügsten Taktiker dieses Sports, ist zudem ein Paradebeispiel für Fairplay und natürlich auch extrem erfolgreich. Je 7-mal Europameister im Einzel und im Team und auch noch 5-mal Europameister im Doppel, das nur die Spitze des Eisbergs.
Das deutsche Fußballass Lena Gößling wird heute 35 Jahre jung. Mit dem VfL Wolfsburg gewann sie als Mittelfeldspielerin Stand jetzt 6-mal die deutsche Meisterschaft, 2-mal die Champions League, 7-mal den DFB-Pokal, wurde mit der Nationalmannschaft zudem Europameisterin und Olympiasiegerin. Zum Ende der Saison ist allerdings Schluss beim VfL Wolfsburg. Wünschen wir ihr noch ein paar Titel zum Abschluss mit diesem großen Team, denn die sind ja noch in allen 3 großen Wettbewerben vertreten.
Und eine zweifache Wimbledon-Siegerin im Tennis hat heute auch Geburtstag. Petra Kvitova wird 31 Jahre alt und sie erlebte ja 2016, kurz vor Weihnachten, einen ziemlichen Schock, als ein Einbrecher sie mit einem Messer an ihrer linken Schlaghand verletzte. Sie musste sich einer 4-stündigen OP unterziehen, durfte die Hand 6 Monate nicht belasten, schaffte danach aber ihr Comeback und spielte sich sogar wieder zurück in die Weltspitze.
Und natürlich gratulieren wir auch allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages, ob sportlich oder nicht so sportlich. Lasst euch ordentlich feiern und genießt einen wundervollen Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, was passierte so alles Sportliches an einem 8. März? Das haben wir für euch wieder zusammengetragen.
Ja, heute vor 122 Jahren wurde zum Beispiel der Frankfurter Fußballclub Viktoria gegründet und aus dem ging später durch eine Fusion mit anderen Frankfurter Clubs der heute noch bekannte und erfolgreiche Verein Eintracht Frankfurt hervor.
Heute, vor 91 Jahren, unterzeichnete Baseballstar Babe Ruth einen 2-Jahres-Vertrag bei den New York Yankees, die ihm satte $160.000 einbringen sollten. Yankee-Boss Ed Barrow prognostizierte damals, kein Sportler wird jemals mehr bezahlt bekommen als Ruth. Ja, diese Prophezeiung alterte schlecht, wie wir heute wissen.
Ja, Boxer Joe Frazier, der wird heute 50 und der hat sicherlich mehr verdient, als er seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht im Kampf des Jahrhunderts verteidigen konnte. Im Duell zweier ungeschlagener Weltmeister, da siegte er nach Punkten gegen den großen Muhammad Ali. Das Ganze fand im Madison Square Garden in New York statt und anwesend war auch ein gewisser Frank Sinatra. Und der sang nicht, nee, der fotografierte während des Kampfes und schoss bei diesem Fight ein späteres Coverfoto für das Life Magazine.
Das wird er sich auch ordentlich bezahlt haben lassen, denke ich mal. Apropos, heute vor 35 Jahren knackte Martina Navratilova als erste Tennisspielerin überhaupt die 10 Millionen Dollar Preisgeldmarke.
Und vor 16 Jahren, da wuchs Andrea Hinkel bei der Biathlon-WM in Hochfilzen über sich hinaus. Sie war eigentlich nur Ersatz für die erkrankte Martina Glago, doch dann wurde sie überraschend Weltmeisterin über die 15-Kilometer-Strecke.
Stand jetzt aktuell.
Die Heim-WM der nordischen Skisportler in Oberstdorf ist gestern zu Ende gegangen und die Stars der Wettkämpfe, die kommen aus Norwegen, die sind mal wieder die erfolgreichste Nation der Wettkämpfe, 13 Goldmedaillen insgesamt und vor allem Therese Johaug, die stellt mit 4 Goldmedaillen alle anderen in den Schatten. Auch Landsmann Johannes Klebo, der kam eigentlich auch auf 4 Goldene.
Ja, aber nur kurz, denn wenige Stunden nach seinem Sieg über 50 Kilometer klassisch am Schlusstag gestern wurde ihm die Medaille dann wieder weggenommen. Er wurde disqualifiziert, er hatte die Vorfahrt missachtet.
Ja, auf der Zielgeraden, da hatte Klebo dabei nämlich eine Kollision mit dem da noch führenden Russen Bolschunow verursacht und dessen Stock war dann gebrochen. Es gab natürlich Proteste. Am Ende blieb Norwegen aber Gold, denn der ursprünglich Zweitplatzierte Emil Iversen, der wurde dann zum späteren Sieger erklärt. Klebo bleiben dann aber immerhin noch 3 Goldene.
Eine mehr als der eigene Landsmann und Kombinierer Jarl Magnus Rieber, der zweimal Gold und zweimal Silber gewann. Die fehlenden 2 Goldmedaillen hatte ihm der erst 19-jährige Johannes Lampader weggeschnappt. Der jüngste Weltmeister seit Trond Einar Elden 1989, ein weiterer Topstar der Weltmeisterschaft.
Ja, und dann war da ja noch Skispringer Karl Geiger, der mit 4 Medaillen dekoriert wurde. Gold im Mix, Silber und Bronze im Einzel und dann zum Abschluss ja auch noch Gold im Team. Und wie lautet sein Fazit nach dem finalen Triumph mit dem Team?
Ja, irre. Also echt einfach nur irre. Ja, ich wusste schon, dass wir hier Chancen haben, irgendwo bei den Wettkämpfen mitzumischen. Aber das hat bei mir bei jedem Wettkampf so aufgeht, das war absolut nicht abzusehen. Aber es freut mich so, dass es mir daheim gelungen ist. Aber ich habe schon richtig, vorm Springen, ich habe schon richtig Bock auf den Wettkampf gehabt. Ich habe mir gedacht, das wird heute eine richtig geile Nummer und das wird auch eine enge Kiste. Und genauso kam es und jeder hat da echt einen super Job gemacht. Und ja, hinten raus habe ich schon gewusst, dass jetzt drauf ankommt. Aber ich glaube, ich habe den besten Sprung hier gemacht an der ganzen WM. Und das war schon massiv. Wenn ich im Wettkampf dann bin, dann gibt es nur noch Vollgas oder halt dann gebe ich immer mein Bestes und versuche mich so zu fokussieren und so zu pushen, was mir meistens auch ganz gut gelingt.
Und das, obwohl Geiger aber auch die ganze Mannschaft kurz vor der WM noch einen kleinen Durchhänger hatte. Aber der war möglicherweise sogar mitentscheidend für das letztlich doch hervorragende Abschneiden bei der WM. Das meint zumindest Bundestrainer Stefan Horngacher.
Das hat uns auch ziemlich wach gerüttelt. Wir haben wirklich nochmal die Zügel angezogen und alle Register gezogen. Ja, und dass der dann bei der WM so aufgeht, ist natürlich auch mit Glück vielleicht oder... Aber das muss dann laufen. Ne? Und die erste Medaille von Karl hat das Ding ins Laufen gebracht. Eigentlich ist der Karl schuld.
Ja, der Karl ist schuld einer guten Ausbeute der Adler. Und abgesehen von denen, wie fällt sonst die deutsche Bilanz auch aus? Auch bei der 5. Weltmeisterschaft in Folge ging das deutsche Langlaufteam komplett leer aus.
Ja, Gründe dafür gibt es viele, Sturzpech zum Beispiel, aber auch hausgemachte, zum Beispiel Wachsprobleme hatten sie ja auch. Und insgesamt einen Kader, ja, der in der Breite, nicht in der Weltspitze mitspielt. Vielleicht sollte man aber auch mal hinterfragen, ob es Sinn macht, sich jahrelang nur auf ein Ziel wie die Heim-WM so direkt vorzubereiten und alles andere irgendwie auszublenden.
Ja, und diese Ausrichtung dann immer wieder als Entschuldigung für schlechte Leistungen halt auch innerhalb der Saison anführen, das erhöht den Erwartungsdruck auf die Sportler dann natürlich enorm. Und der ist dann vielleicht auch für die ein oder andere, für den ein oder anderen auch einfach zu groß. Denn wieso sollten sie dann plötzlich bei der Weltmeisterschaft das liefern, was ihnen zuvor ja im Grunde dann eben auch nicht gelungen ist?
Ja, regelmäßig geliefert haben eigentlich sonst die Kombinierer, aber auch die hatten mit 2 Medaillen am Ende der WM eine historisch schlechte Weltmeisterschaftsbilanz.
Ja, sogar die schlechteste WM-Bilanz seit 1999 und die erste WM ohne Goldmedaille seit 2009.
Ja, der Lichtblick war aber noch Altmeister Erik Frenzel, der sowohl an der Silbermedaille mit der Mannschaft als auch mit der Teamsprintmedaille zusammen mit Fabian Riesle beteiligt war, zudem immerhin auf 2 vierte Plätze in den Einzeln lief.
Und Kritik müssen wir, auch wenn es der Weltfrauentag ist, auch üben an den deutschen Skispringerinnen. Erstmals seit 2013 gab es bei einer Weltmeisterschaft keine Medaille für Deutschland im reinen Frauenwettbewerb. Das gab es so also schon lange, lange, lange nicht mehr.
Genau, dafür freute sich Katharina Althaus zumindest gemeinsam mit Anna Rupprecht, Karl Geiger und Markus Eisenbichle über die dann doch sehr überraschende Goldmedaille im Mixed. Und auch an der, um mal Bundestrainer Horngacher zu zitieren, war der Karl schuld.
Ja, war der Teufelskerl, der Karl, der Teufelskerl.
Der Teufelsgeiger.
Im wahrsten Sinne.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Selbstverständlich haben wir die Highlights für euch wieder rausgepickt.
Genau, 24. Spieltag in Liga 2 geht heute zu Ende mit dem Nordderby. HSV gegen Holstein Kiel, 4. gegen 2. 3 Punkte liegen die Hamburger Stand jetzt hinter dem eigentlich deutlich kleineren Nordrivalen.
27. Spieltag in der Premier League. Chelsea will nach dem Sieg gegen Liverpool auch deren Lokalrivale Everton schlagen.
Und ein Derby gibt's auch in Norditalien, da trifft nämlich am 26. Spieltag Inter auf Atalanta.
Am 29. Spieltag in der Super League trifft Fenerbahce auswärts bei Konyaspor an.
Und wir haben DEL natürlich dann auch noch heute mit dem 25. Spieltag. Schwenninger Wild Wings gegen Straubing Tigers und Adler Mannheim gegen EHC München. Tja, und irgendwas davon wird sicherlich dann morgen für großen Gesprächsstoff sorgen und damit auch für uns interessant sein.
Das heißt, wir sind morgen mit 201 dann wieder am Start?
Ja, selbstverständlich. Wir machen hier nicht mit 200 Schluss hier. Bei uns geht's weiter auf die nächsten 200.
Also, dann haben wir 7.07 Uhr ein Date mit dir, selbstverständlich, und auch mit euch, so hoffen wir. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung. Denkt daran, 200. Folge, ja, seid ein bisschen lieb zu uns, streichelt uns über den Kopf, gebt uns gerne Sterne bei iTunes und hört in jedem Fall weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und deshalb bis morgen. Gruß und Kuss jetzt nicht von Louis van Gaal, sondern direkt von
Andreas Wurm
und Malte Asmus, und den Lothar spielen wir auch nicht nochmal ein.
Ja, der will sich sonst wieder irgendwo hinfassen. So, wir freuen uns. So, jetzt können wir aber hier Sektchen, oder? Machen wir Sektchen oder machen wir Champagner oder machen wir Kaffee?
Kann man das mischen? Nein, ne?
Besser nicht. Ich weiß nicht, was du heute noch vorhast, aber mir wird sonst schlecht werden.
Ich glaube auch. Machen wir gleich. Wir machen erstmal aus hier und dann gibt es ein schönes Champagnerchen. Das braucht ja keiner mithören.
Ach,
das
ehrlich?
Ist dann eine kleine intime Feier.
Ach, ich freue mich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.